Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Harry Sumaké. Harry ist im Bereich New Business Development in der chemischen Industrie tätig und AI-Stratege. Mit Harry teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam sammeln wir auch heute wieder Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Es freut mich sehr, dass du Zeit hast, mit mir ein bisschen über Demokratie zu plaudern, lieber Harry.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Lass uns gleich einsteigen, vielleicht mit einer kleinen Übung zum Warmwerden. Wenn ich das Wort Rechtsstaat sage, was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das Fundament, mit dem wirklich so das Zusammenarbeiten in einer Demokratie möglich wird. Nur durch Gerechtigkeit ist es möglich, dass die Leute mit Vertrauen und Respekt aufeinander zugehen. Und deswegen finde ich das ein wichtiger Eckpfeiler.
Es ist ein wichtiges Fundament und ich glaube, Gerechtigkeit ist vielen Menschen sehr wichtig, auch wenn Gerechtigkeit, das merke ich in meinem Beruf als Anwältin immer, oft sehr subjektiv wahrgenommen wird. Aber ich glaube, so ein generelles Streben nach Gerechtigkeit ist eine solide Basis, mit der man arbeiten kann. Vielleicht mal so mit Blick aufs Grundgesetz gesehen, gibt's einen Artikel, der dir jetzt gerade im Moment besonders wichtig ist?
So, und das ist die Schwierigkeit, einfach weil das Grundgesetz so elegant durchkomponiert ist, so durchdacht ist. Also wir haben die ersten 19 Artikel, die das Thema wirklich Freiheits- und Persönlichkeitsrechte verankern. Die sind natürlich alle essentiell. Ich meine, anfangen mit Nummer 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wirklich alle 19 Artikel sind wirklich wichtig. Und dann kommen zwei weitere Artikel, die ich wirklich großartig finde, weil die auch diese Evolutionsmöglichkeit ohne Verlust der Werte einbetten. Und das ist Artikel 20 und Artikel 79. So, Artikel 20, der wirklich sagt, wir sind ein demokratischer Bundesstaat. Natürlich auch darin verankert, die Option, Widerstand zu leisten, wenn irgendjemand versucht, diese demokratische Grundordnung, diese Freiheitlichkeit des Systems zu beschädigen. So, das ist der Punkt 1. Und der andere Punkt ist dieser Artikel 79, wo wir wirklich diese Ewigkeitsklauseln drin haben. Und das sorgt dafür, dass das Grundgesetz sich weiterentwickeln kann, besser werden kann, ohne aber, dass diese Grundwerte, die Anker, die das Fundament von dem Ganzen sind, ohne dass diese beschädigt werden können.
Ich finde, das hat mir noch niemand gesagt. Unser Grundgesetz ist sowas wie eine Komposition. Das gefällt mir wahnsinnig gut, Harry. Das werde ich mir merken und das werde ich bestimmt mal klauen. Gefällt mir außerordentlich, ja. Außerordentlich gut.
Ja.
Wir wollen immer so ein bisschen in diesem kleinen Format versuchen, das Wort Rechtsstaat mit Leben zu füllen. Was würdest du sagen, bei welcher Gelegenheit hast du, ganz egal ob beruflich oder privat, zuletzt von unserem Rechtsstaat selbst profitiert?
Fangen wir mit dem Beruflichen an. Ich bin in der chemischen Industrie tätig und wir sind international ja aktiv. Und dieses Made in Germany ist schon sehr stark geprägt von der Transparenz, von der Verlässlichkeit, die unser deutscher Rechtsstaat ermöglicht. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, als großer Konzern sind wir angewiesen auf internationale Talente. So, das heißt, wir müssen auch da ein Mechanismus haben, wo klare Regelungslage ist, wo eine strukturierte Art und Weise, die Menschen zu integrieren ist, wo auch eine Willkommenskultur da ist, damit auch diese Talente, Deutsch ist eine schwere Sprache, aber dass die Leute auch sagen, okay, diese Rechtsstaatlichkeit, diese Transparenz, dieses wertebasierte System, da habe ich Vertrauen darin, ich komme gerne nach Deutschland, um mich hier in den Firmen zu engagieren. Also um Talente anzuziehen, ist diese Rechtsstaatlichkeit essentiell. So, und privat natürlich, ich bin unglaublich dankbar. Ich meine, ich bin in sehr vielen Ländern aufgewachsen, aber das Thema, dass wir hier in Freiheit, in Würde leben können, dass ich mir keine Sorgen machen muss um mich oder um meine Familie, ist unglaublich wertvoll. Und man ist in Deutschland sich nicht immer im Klaren, wie selten und wie kostbar das, wenn man alle Länder auf der Welt sich anschaut, das eigentlich ist. Ja.
Das finde ich einen spannenden Aspekt, dass du jetzt sagst, beruflich seid ihr auf diese Willkommenskultur einerseits und auch die Transparenz und Verlässlichkeit angewiesen. Hast du, naja, vielleicht so in den vergangenen Monaten irgendwie in der internationalen Zusammenarbeit festgestellt, dass außerhalb Deutschlands irgendwie so ein bisschen die Wahrnehmung besteht, naja, die Willkommenskultur hat vielleicht etwas gelitten?
Das wird schon mit großer Sorge beobachtet, was die Entwicklungen angeht. Und es ist ja systematisch in Europa einen Rechtsruck festzustellen. Ich meine, es hat in Frankreich, ich habe jahrelang in Frankreich gelebt, Rassemblement National, und wie zunehmend Marine Le Pen in eine Position gekommen ist, wo sie den französischen Staat zu jedem Zeitpunkt erpressen kann und sabotieren kann. Und wenn wir rund um Deutschland herum sehen, Österreich, also immer wieder tauchen rechtspopulistische Parteien auf. Da kommen wir gleich vielleicht dazu, was da der Hintergrund ist. Aber das macht nicht nur mir große Sorgen, aber es ist auch ein Thema, wo Leute, sagen wir, aus anderen Ländern, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, sich schon die Frage stellen, ist Europa wirklich der Ort, wo wir hinwollen? Ich verlängere meine Antwort sogar noch mehr. Es tut mir leid, jetzt nehme ich sehr viel Raum ein. Aber wenn man sich geopolitisch die Sache anschaut, also es sind die USA, die mal besser, mal weniger gut im Bereich demokratische, sagen wir, Werte unterwegs sind. Es gibt ja so ein anderer Pol, der sich, sagen wir, für eine multipolare, regelfreie Weltordnung ausspricht. Da sind vielleicht Russland da drin. So, und ich glaube, und da ist China mit einer enormen Wirtschaftsmacht, die auch in Asien sehr stark auf dem Vormarsch ist. Und jahrelang oder jahrzehntelang war es wirklich für Lateinamerika, für Südostasien sehr attraktiv zu denken, da ist in Europa wertebasiertes Handeln, liberale Demokratien, die Möglichkeit, in Freiheit ohne Angst zu leben, dieses Axiom von Gerechtigkeit für alle, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das ist so ein Thema, das wirklich lange Jahre für, wie gesagt, andere Länder, die sich nicht in diesen zwei Polen einbetten wollen, sehr attraktiv war. Wo immer diese Hoffnung war, okay, Europa ist dieses leuchtende Beispiel, das ist diese progressive Kraft, im Übrigen wirtschaftlich genauso stark wie USA oder China. Ich meine, alle drei Wirtschaften haben ungefähr 20 Billionen Euro im Umfang. Also eigentlich sollte es auf Augenhöhe mit den zwei Großmächten sein, dieses Europa. Aber irgendwie in den letzten 10 Jahren ist es kontinuierlich zersetzt worden. Es ist immer mehr auseinandergedriftet. Immer sind diese Partikularinteressen immer mehr nach rechts gedriftet. Ja, und das ist eigentlich sehr schade, weil dieses sehr positive Bild, was Europa in der Welt hat, ist zunehmend beschädigt.
Das ist meine Wahrnehmung auch, dass so ein bisschen bröckelt. Und wir haben ja jetzt Italien und Meloni noch gar nicht erwähnt. Also, aber interessant, das mal aus so einer internationalen Perspektive wirtschaftlich betrachtet zu sehen. Vielen Dank dafür. Harry, wo siehst du dich selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht? Welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, beruflich oder privat?
So, es gibt zwei Ebenen. Also das Berufliche. Ich würde auch mit einem, das ist auch ein Glaubenssatz von mir, aber ich bin da relativ überzeugt davon. Und ich glaube, das ist auch fachlich oder faktisch belegt. Eine starke Demokratie und eine starke Wirtschaft gehen Hand in Hand. Also das eine bedingt das andere. Wenn die Wirtschaft zu sehr schwächelt, kennen wir das schon von 29, kippt ja eine Demokratie sehr schnell. Allerdings, wenn die Demokratie auch in eine Schieflage gerät, wird immer mehr der Autokrat in die Wirtschaft eingreifen, diese verhindern und immer mehr zu einer Kleptokratie, also im Prinzip immer mehr Vorzüge aus der Wirtschaft in seine Richtung lenken, sodass die Wirtschaft auch kaputt geht. Also um eine gesunde Wirtschaft zu haben, brauchen wir eine gesunde Demokratie und umgekehrt. So, welchen Beitrag glaube ich zu leisten? Naja, ich arbeite ja in meinem Konzern sehr intensiv daran, wirklich neue Geschäfte zu entwickeln, die profitabel sind, die nachhaltig sind. Also wo wir wirklich Produkte machen, die, sagen wir, möglichst keinen Schaden an die Umwelt machen, die möglichst helfen, Menschen gesund zu machen, Menschen zu ernähren, helfen, Nahrungsmittel, Wasser rein und keimfrei zu halten. Also solche Themen, da investieren wir sehr viel Arbeit, wirklich diese neue Geschäfte zu entwickeln und voranzubringen, was letztendlich auch ein Stück der Geschichte des Fortschrittes der Menschheit ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch mit der KI-Strategie. Wo können wir effektiver werden? Wo können wir profitabler werden? Wo können wir produktiver werden? Auch darum, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Das heißt, da versuche ich alles, was ich in meinem kleinen Team sozusagen können, um wirklich da dieses Thema starke Wirtschaft noch besser zu machen, da dieses Fundament wirklich zu gießen. Auf der privaten Ebene muss ich sagen, engagiere ich mich in den sozialen Medien. Ich habe die Intention und die Botschaft, die ich versuche da zu platzieren, ist, lasst uns Emotionen aus diesem ganzen Diskurs rausnehmen. Lasst uns nicht irgendwie uns hochschaukeln in Wut, Zorn, Angst, Hass, sondern lasst uns einfach einen Schritt zurücknehmen, durchatmen und sagen, was sind unsere Interessen? Was braucht unser Land wirklich? Was brauchen wir, um erfolgreich zu sein? Und das ist selten so Sachen wie Windräder abreißen oder aus dem Euroraum austreten, sondern eher mehr Kooperation, mehr Wissenschaft, mehr Nachdenken, mehr Innovation. Das sind so die, also bitte die Emotionen rausnehmen, unsere Interessen im Auge halten und dann kühle, rationale, faktenbasierte Entscheidungen treffen. So, und wenn zwei sich streiten, bitte immer respektvoll zum anderen, hart in der Sache und respektvoll zum anderen, weil das ist der Kern von Demokratie. Sich aneinander reiben, um die bestmögliche Lösung zu finden, ohne dass der andere beschädigt wird. So. Das ist das, was ich versuche zu machen. Dieses Thema Emotion raus, faktenbasiert. Warum faktenbasiert? Weil wenn jeder in seiner Mikrokapsel lebt und seine Fakten sich aussucht, also meine Fakten oder deine Fakten oder meine Meinung sind gleichwertig. Wenn mein Vorurteil und die wissenschaftlich bewiesene Fakten, so, dann haben wir keine Basis mehr für einen Dialog. Wir leben in unterschiedlichen Welten, haben keinen Überlapp mehr und wir werden uns einfach nicht mehr verstehen. Das heißt, da sehe ich unglaublich wichtig, bitte vertraut auf die Wissenschaft. Ich meine, die Wissenschaft hat dieses selbstkorrektive Mechanismus. Autokraten oder Populisten sagen immer, ich habe die Wahrheit gepachtet, es gibt nur eine Wahrheit und die ist unerschütterlich. Und die Wissenschaft oder auch das gute Journalismus sind immer wieder so, okay, wo ist der Fehler gewesen? Wie kann ich besser werden? Ah, da ist ein Fehler gewesen. Jetzt zeige ich ganz klar, das ist der Fehler, das habe ich daraus gelernt und so werden wir besser. Diese selbstkritische, selbstverbessernde ist immanent oder ist wirklich notwendig, um wirklich so einen Fortschritt zu haben. Und ohne diese Faktenlage, um die Kurve wieder zu kriegen, kann ich mich nicht, wenn ich unterschiedliche Faktenwelten glaube zu haben, bin ich wirklich auf separaten Planeten und dann kann man sich nicht mehr unterhalten, sondern man schreit sich nur an und ist ein Ketzer, ein Verräter, ein Volksverräter, wie auch immer die Parolen alle irgendwie da
kommen. Ja, ich kenne sie, ja.
Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ja. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen so mein Kreuzzug. Deswegen habe ich mich gerade so vielleicht ein bisschen in Rage geredet, trotz meiner Aussage, man sollte Emotionen immer da raushalten. Ja, und privat, ich meine, gut, das ist ein weiterer Punkt. Ich bin in der Bundeswehrreserve. Ich möchte im Heimatschutz eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit auch eine Pflicht des Bürgers, für die Sicherheit, für die Integrität, für die Freiheit des Rechtsstaates auch, ja, einzustehen und wirklich da sich seinen Beitrag zu leisten. So, jeder wie er mag, aber ich glaube, das ist so eine Stelle, wo ich einen Beitrag leisten kann und deswegen habe ich mich auch da engagiert.
Wow, das kam unerwartet. Und ich fand jetzt gar nicht, dass das wahnsinnig, also im schlechten Sinne emotional war, sondern man sieht einfach nur, wie wichtig dir das Thema ist. Und ich habe das in den sozialen Medien, gerade auf LinkedIn, habe ich ja verfolgt. Du bist da wirklich sehr engagiert und ich nehme mir da auch einen Punkt mit raus. Ich versuche das auch immer. Ich finde aber die Forderung von dir sehr schön letztlich zusammengefasst als mehr sachliche Fakten braucht das Land und mehr sachlichen Austausch. Und das ist ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Und ich nehme es jetzt gerade momentan besonders im Wahlkampf wahr. Und zwar parteiübergreifend. Ich will da, gut, es sticht immer einer raus und gewinnt immer das Bullshit-Bingo, eine Partei. Das ist leider so, das wird auch nicht mehr abzuändern sein. Ich nehme es aber parteiübergreifend leider auch bei den übrigen wahr, dass in vieler Hinsicht gar nicht mehr versucht wird, einen sachlichen, fachbezogenen Konsens zu finden, miteinander in der Sache zu streiten, sondern es geht viel sehr ad personam und sehr öffentlichkeitswirksame Statements, die eigentlich mit den Themen, die alle beschäftigen, gar nicht so wirklich viel zu tun haben. Ich würde das auch sehr, sehr begrüßen. Vielleicht hört uns ja der ein oder andere zu Und das gilt ja nicht nur für die Politik, sondern ich glaube, das gilt genauso im Arbeitsalltag, im täglichen Miteinander, dass man versucht, Fakten auszutauschen, aber auch ein offenes Ohr hat für die Fakten, die vielleicht eine andere Sparte präsentieren kann, weil keiner hat die Wahrheit allein gepachtet. Und ich glaube auch ein bisschen Arbeit an der Fehlerkultur. Das ist ja das, was du eben für die Wissenschaft angesprochen hast. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Und dieser fachliche, sachliche Diskurs, der ist ja nicht nur in der Politik wichtig, sondern ich glaube in unser aller beruflichen Alltag, privaten Alltag. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut, sich zu erinnern, ich arbeite mit Fakten, mein Gegenüber aber vielleicht auch. Und vielleicht hat man ein offenes Ohr für die Fakten, die aus einer anderen Branche, aus einer anderen Sparte kommen. Und auch ein anderer Umgang oder eine bessere Fehlerkultur. Mal zu hinterfragen, hat sich da vielleicht an der Datengrundlage, an der Faktengrundlage was geändert und ich muss mich vielleicht revidieren. Das ist ja kein Beinbruch. Deswegen finde ich diese Bezugnahme auf die Wissenschaft sehr spannend, weil in der Wissenschaft in der Tat es ja gar nicht als Scheitern betrachtet wird, wenn du etwas neu entdeckst und daraufhin deine bisherigen Hypothesen vielleicht verbessern kannst oder die Forschungsergebnisse. Ja. Das finde ich einen richtig coolen Aspekt. Da werde ich mal eine Weile drauf rumkauen. Und das ist ja genau das, was wir hier machen. Denkanstöße sammeln. Gefällt mir sehr. Harry, gibt's ein Thema in unserem Rechtsstaat, ein rechtsstaatliches Thema, das dich derzeit besonders umtreibt?
Ja, und du hast es eigentlich vor 30 Sekunden genau angesprochen, dass es auch wie im Augenblick der politische Diskurs auch in Vorbereitung auf die Wahl so aus dem Thema Migration plötzlich so das dramatischste Problem, was wir haben, aufbauscht und aufbläst. Und hier in der Diskussion ist es auch wieder so ein bisschen geht es um Soundbites und wer kann den kernigsten Spruch von sich reißen und wer kann die radikalste Aussage treffen und irgendwie hier. So, und wir vergessen, dass in vielen Fällen so bei dieser Diskussion so Ursache und Wirkung werden da verwechselt, da wird nicht transportiert. So, wenn ich mir diese furchtbaren Zwischenfälle, die da wirklich so die ganze Polemik gestartet haben mit Aschaffenburg, ist das, bedarf es neue Gesetze, dass wir alle schreien, wir brauchen neue Gesetze und wir müssen illegale Migration, was auch immer das genau ist, weil es gibt ja verschiedene Arten, aber das Recht auf Asyl ist im Grundgesetz verankert, dass also Leute, die hier Asyl suchen, sind eine andere Kategorie als Leute, die von einem Schleuser illegal durch die Grenze gebracht werden. So, aber haben wir nicht die rechtlichen Instrumente und ist es nicht viel wirksamer, wenn man dafür sorgt, dass die Kommunen, die Ämter, die diese ganzen Asylanträge bearbeiten, die Polizei vernünftig, sagen wir, Mittel und Ressourcen und Personal bekommen? Ist das nicht die Antwort auf die Frage, statt dass man sagt, wir brauchen härtere Gesetze, wir müssen die Leute remigrieren? So, ich finde, wir haben auch da wieder den Kontakt zu, was ist die Faktenlage, was ist die wirkliche Root Cause, was ist die Ursache für das Problem? Und dann echauffieren sich und es sind furchtbare Tragödien, die da passiert sind. Und jeder, der hier im Lande, sagen wir, Gast ist und Asylsuchend oder wie auch immer und die Gesetze bricht, gehört sofort aus dem Land verwiesen. Ganz klar, da ist null Toleranz drin. Aber dann wirklich zu sagen, nee, also alle Asylanten müssen irgendwie abgeschoben werden oder und ich brauche neue dramatische Gesetze. Nein, führt die Gesetze aus, die im Augenblick da sind. Ich fürchte, im Falle von Aschaffenburg könnte man auch darüber nachdenken, ob das nicht Behördenversagen ist. Aber das würde, glaube ich, vielleicht nicht so medienwirksam sein, wie wenn man sagt, ja, hier, furchtbar, diese ganzen Migranten, die hier unser Land gefährden. Also ich finde, das ist ein Punkt. Und natürlich, dass soziale Medien ein Brandbeschleuniger sind. Ich glaube, das habe ich noch nicht platziert. Aber in diesen sozialen Medien sind Algorithmen drin, die Aufmerksamkeit binden wollen. So, wie binde ich Aufmerksamkeit? Also die Gründer von diesen Algorithmen, da vor den dunkelsten Urzeiten des Internets, also vor 20, 30 Jahren, hatten gedacht, ja, das ist total gut, dann propagieren wir in diesen Netzen, weil das einfach ganz schnell kaskadiert und sich ausbreiten kann, propagieren wir gute Werte und liberale Werte und so. Aber dass das viel schneller und viel besser geht, negative Emotionen binden Aufmerksamkeit. Also wenn ich wütend gemacht werde, wenn ich eine Ungerechtigkeit suggeriert bekomme, wenn ich Angst kriege, das bindet meine Aufmerksamkeit. Das heißt, diese Algorithmen verstärken negative Emotionen sehr stark überproportional. Das heißt, da gerate ich sehr schnell in so einen Schudel, ah, die schlimmen Migranten, die alles böse wollen. So. Das ist der eine Teil. Und natürlich kann ich in so eine Spiegelkammer, in die ich mich einschließe, finde ich vielleicht so 2, 3 Gleichgesinnte, wo man sich schön hochschaukeln kann und immer radikaler und immer dramatischere Gedanken irgendwie ausarbeiten kann, bis hin zu, gut, ich meine, das haben schon Leute Asylantenheime angezündet. Da kann man sich sehr, sehr hochschaukeln. Und das ist ein Thema, wo diese ganze soziale Medien vielleicht davon profitieren würden, wenn man, aber das ist jetzt nicht der Trend, bessere Moderation hätte. Sagen wir auch eine gewisse Steuerung von solchen, dass solche negativen Themen nicht so ausgebreitet und nicht so kaskadieren können. Und es kommt noch der Faktor dazu, dass auch externe Akteure, ich meine, wir erinnern uns vielleicht an Putins Trollfarmen, also an wirklich so Lagerhallen voll von Leuten vor Computern, die wirklich so maßgeschneiderte Nachrichten in den sozialen Medien platzieren, die provozieren und Wut verursachen sollen. So diese klassischen, ich weiß nicht, wenn mir das aufgefallen ist, so auf Hochglanz gemachte Grafiken, so 3 dunkelhäutige Menschen mit so Goldketten von teurem Auto und dann daneben so eine alte deutsche Oma, die gerade so Flaschen sammelt. Ja, die kriegen von unserem Staat alles. Und wir müssen darben. So, diese auf Hochglanz produzierten Dinger werden nicht von irgendjemandem am Wochenende irgendwie auf seinem Photoshop entwickelt, sondern wird tatsächlich platziert in unseren sozialen Medien, um die Gesellschaft entlang dieser Haarrisse zu spalten, zu polarisieren, wütend zu machen und natürlich dafür zu sorgen, diese ganz rechtsextremen Parteien, die im Übrigen auch häufig Finanzierung aus Moskau bekommen, weil wir erinnern uns alle, dass Marine Le Pen 9 Millionen Euro an einer russischen Bank schuldet. Wir erinnern uns vielleicht an diese interessanten Aufnahmen einer gewissen blauen Partei, wo irgendjemand sich beschwerte, diese großen Scheine können ja nicht einfach so ausgeben. So, also ich glaube, da ist das Thema ist da eine unheilige Allianz. Soziale Medien, fremde Beeinflussung. Und ja, dann gerät man in so eine Emotionsstrudel, glaubt, dass da Verrat vom Staat an einem ausgeübt wird. Und dann fangen die Leute an, Sachen zu wählen, die ganz klar gegen ihre eigenen Interessen sind. Ich mache noch eine letzte Arabeske, bevor ich dir die Möglichkeit gebe, wieder was zu sagen. Wenn man sich dieses Programm der AfD anschaut, und das ist so ein Thema, was mich enorm frustriert. Also da ist nichts drin, was die deutsche Wirtschaft verbessert. Da sind Themen drin wie Austritt aus dem Euroraum. Deutschland ist die Nation, die am stärksten von der EU profitiert. Warum? Weil wir einen riesen Innenmarkt bekommen haben, wo nicht irgendwie wie früher, ja, dann wird der Franc gegen die Deutschmark irgendwie schwächer, ja, dann können wir schon unsere Exporte nicht mehr tätigen, weil wir einfach zu teuer sind, sondern wir haben einen fest verankerten riesen Innenmarkt, wo wir arbeiten können. Können aus allen Ecken Europas uns günstige Rohstoffe, günstige Dienstleistungen, günstige Zwischenprodukte besorgen, haben eine enorme Leute-Masse an Arbeitskräften, die wir da einsetzen können. Also der Wirtschaftsmotor Europas, was Deutschland ist, hat enorm davon profitiert, dass wir in der EU sind. So, die Idee, aus der EU auszutreten und zu glauben, dass wenn wir irgendwie zur Deutschmark zurückkehren, ja, irgendwie besser werden, ist grotesk. Und ich hatte es anfangs erwähnt, 20 Billionen Euro ist der europäische Wirtschaftsraum, vergleichbar mit USA, vergleichbar mit China. Was ist Deutschland für sich allein genommen? So, also das ist schon eine der Themen. Das Thema alternative Energien, Windmühlen abreißen. Wir sind einer der Länder, die am meisten alternative Energien haben und die ist sehr preiswert, die ist günstiger als alle anderen Energieformen. Auch da diesen Schritt zurückzumachen, die Windmühlen abzureißen, Windmühlen der Schande. Genau. Da ist enormes Know-how in Deutschland darin verankert. Wir haben jede Menge Patente da drauf. Wir haben so, also das ist auch wirklich so deutsches Know-how, Wissenschaftler, Ingenieure mit Füßen treten. So, und weiter geht es durch die ganze Kette. Und wen bestört er? Also die ganzen eher, sagen wir, Geringverdiener werden unter einer AfD-Regierung netto weniger Geld in der Tasche haben. Die entlasten nur die höchsten Gehaltsstufen. So, also da fragt man sich, warum sollte irgendein vernunftbegabter Mensch die AfD wählen? Aber das ist so der Punkt, die Emotionen trüben die Gedanken. Und wenn man sich einredet, ja, die traditionellen Parteien funktionieren nicht und sind voller Verräter und lassen alles hier einwandern und wir werden alle abgestochen, ja, dann ist es klar, dass das, also wieder zurück zu den Fakten, runter mit den Emotionen und kühl entscheiden, was ist das Richtige für uns. Ich steige von meiner Soapbox kurz wieder runter und gebe dir die Möglichkeit, vielleicht noch was zu fragen.
Nee, ich habe die ganze Zeit, bevor du es jetzt schon gesagt hast, hatte ich sofort wieder so, ja, aber es sind ja alles Fakten, sie sind alle da, ich kann mir das alles angucken. Und gerade weil du gesagt hast, wenn man jetzt nicht so ein hohes Familieneinkommen hat, wird man unter bestimmten Parteien definitiv leiden. Und das kann man alles online nachlesen. Es haben sich einige Wissenschaftler wirklich die Mühe gemacht, auszurechnen für verschiedene Familieneinkommensgruppen, für jede einzelne Partei, was es wirklich in Beträgen, nicht in Prozent, sondern in Beträgen, weil das immer ein bisschen plakativer ist, ausmachen würde, wenn sich dieses Wahlprogramm durchsetzt, jenes Wahlprogramm. Und da kannst du es schwarz auf weiß, rot auf weiß, grün auf weiß und vor allem blau auf weiß sehen, was es bedeuten würde. Mhm. Und das, was immer schön auf diesen Social-Media-Kacheln rausgehauen wird auf TikTok, ne, wir sind die für die kleinen Leute, das widerspricht so ein bisschen der Faktenlage. Und auch dieses Bestreben, das ist ja jetzt so der Slogan, so ein bisschen Deutschland, den Deutschen und zurück nach Deutschland, das echte Deutschland. Ich kann es immer schon gar nicht mehr hören. Wir brauchen ja nur nach Großbritannien gucken. Auch da gibt's zahlreiche Umfragen in der Bevölkerung dazu, repräsentativ. Wie schaut's denn jetzt aus seit den Jahren nach dem oder in den Jahren nach dem Brexit? Und es ist eine überwältigende, massive Mehrheit, die total unzufrieden ist damit, weil es sich eben genau so entwickelt hat, wie alle Experten gesagt haben, nämlich dass es wirtschaftlicher Wahnsinn ist. Aber wir sind Gott sei Dank ja hier noch nicht so weit. Harry, bei all dem, was gerade passiert, bei allem, was sich gerade tut, du bist ja ein sehr positiver Mensch. Gibt's momentan so ein Thema bei uns im Rechtsstaat, für das du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst? Bei Fakten klar, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen spezieller. Oder ein Thema, das du gerne verbessern möchtest. Gibt's da was, was dir unter den Nägeln brennt?
Mhm. Nee, ich muss immer wieder darauf zurückkommen. Das Thema wirklich besonnen, kühl, sich die Lage anzugucken und voranzugehen und Demokratie nicht zu gering schätzen. Die Demokratie ist fragil. Demokratie ist ja auch verletzlich und das sehen wir auch immer wieder, wie schnell sowas kippen kann. Orban, der früher ein eiserner Demokrat war, der wirklich so für die Freiheit Ungarns gekämpft hat und der wirklich in 20 Jahren da alles sabotiert hat an Mechanismen, die eine Demokratie sind, um einfach so seinen autokratischen Traum zu erfüllen. Da müssen wir diese Demokratie wirklich schützen und hegen. Und ein Vorteil der Demokratie, das ist vielleicht noch der letzte Monolog, den ich heute halten werde.
Feel free.
Diese, das ist eine, ja, wie sagte Churchill, die schlechteste Form der Regierung bis auf alle anderen. Demokratie ist entwickelt worden. Gerade in so einer Zeiten von Krisen, die wir jetzt haben, sollte man nicht den Kurzschluss haben, ja, die Autokratien werden uns helfen. Nein, Demokratie ist die einzige Regierungsform, die optimiert ist auf Wandel, wo wirklich die klügsten Köpfe faktenbasiert sich aneinander reiben können und die besten Antworten auf die Probleme. Und wir haben jetzt diese sogenannte VUCA-Welt mit hoher Unsicherheit und Volatilität und Ambiguität und all diese Themen. So, es ist eine Welt voller Polykrisen, es ist eine Welt, wo wirklich geopolitisch, wirtschaftlich, ja, ökologisch, meine, der Klimawandel wird hier, wenn wir nicht, wir haben diese 10 Jahre zwischen 2020 und 2030, um das Thema wirklich zu mitigieren. Wenn wir nicht jetzt handeln, werden Klimazonen sich verändern, wird Europa eine wasserarme Region werden, wird die Landwirtschaft in vielen Regionen einfach nicht mehr möglich sein und dann werden Hunderte von Millionen Menschen verhungern. Also das ist kein Spiel, was wir hier machen. Das ist sehr ernst und die meisten Autokratien leugnen und sagen, boah, Klimawandel existiert nicht. Aber nur eine Demokratie ist in der Lage, solche Polykrisen zu sehen. Okay, wir haben ein Problem mit Rohstoffen, wir haben ein Problem mit Energie, wir haben ein Problem mit dem Klima. Und da, dass die besten Köpfe faktenbasiert sich ineinander reiben, viele Lösungen prüfen und aus diesem demokratischen Dialog, aus dieser Friktion, immer respektvoll zueinander und hart in der Sache, entstehen dann die Lösungen, die uns nach vorne bringen. Entstehen dann die Lösungen, die eine sichere, friedliche, stabile Zukunft für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder ermöglicht. So. Und deswegen, also Demokratie ist eine der wertvollsten Sachen, die wir haben, vielleicht neben Gesundheit und Leben. Und wir sollten das nicht aufs Spiel setzen. Wir sollten nicht wegen irgendwelche Narrative, die in den sozialen Medien ausgebreitet werden, ja, im Prinzip mit dem Garant unserer Zukunft, mit dem Fundament unseres Wohlstands so leichtfertig spielen. So, das wäre so mein, ja, fast mein Abschlussmonolog. Die dringliche Bitte, der Appell wäre hier an alle. Geht bitte wählen. Informiert euch. Wählt bitte eine demokratische Partei. Ich wähle traditionell eine gewisse Partei. Ich werde nichts sagen, aber bitte wählt eine demokratische Partei. Ist mir fast egal welche. Hauptsache keine blauen und keine aus kommunistischen Kadern bestehenden Parteien, sondern Leute, die wirklich so auf die Fundamente der Demokratie sich besinnen und wirklich dafür arbeiten, dass es uns allen gut geht. Informiert euch, lest bitte diese Programme. Vielleicht spielt ihr mit dem Wahl-O-Mat und schaut, wie das resoniert. Ja, und denkt dran, wir haben eine Reihe von Krisen zurzeit und Demokratie und Innovation gehen Hand in Hand. Wir werden Antworten auf diese Krisen finden. Wir werden einen Weg aus diesen ganzen Problemen finden, sofern wir unser wichtigstes Werkzeug dafür nicht sabotieren. Also, erhaltet die Demokratie, geht demokratisch wählen. Und passt auf euch auf.
Harry, das war zauberhaft. Und damit verkneife ich mir eigentlich die Botschaft, die ich dir jetzt noch zum Schluss überlassen wollte. Die hast du jetzt einfach gerade schon mit eingebaut. Ich fand's wunderschön. Ich hoffe, das hallt nach in allen Köpfen. Ich schließe mich an. Und vielleicht noch so zum Thema Fakten. Ich schließe mich auch da an. Leute, informiert euch und glaubt nicht solche Dinge wie: Klimawandel können wir verhindern, wir verklagen einfach die Sonne. Das war so mein absurdester Satz, dem Zusammenhang, den ich im letzten Jahr so wahrgenommen, ich glaube, es war im letzten Jahr. Und ich schließe mich an, geht wählen, helft dabei, die Demokratie zu schützen. Das waren zauberhafte Botschaften, Harry. Ich danke dir von Herzen, eine ganz neue Perspektive.
Ja, vielen Dank, dass ich hier den Raum dafür hatte und danke für die gute Moderation.
Gerne. Bis denn, Harry. Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und hier gehen zum Schluss noch Grüße raus an meinen Social-Media-Demokratie-Buddy Sebastian Holtkämper.
Gern geschehen. Freue mich auf alles, was kommt und aus dieser kleinen Idee entstehen wird.
Ich mich auch. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.